SWR 2 Wissen.
Die alte Schule hat ja immer versucht, möglichst gleiche Schüler zusammenzubringen, damit man homogene Lerngruppen hat.
Als nächstes.
Next.
Jo. Wir haben aber auch in der Forschung herausgefunden, dass diese gemischte Altersgruppen sehr stimulierend sind.
Ohne.
Without.
Ja, perfekt.
Und durch dieses Coaching-System fordern die Lehrerinnen und Lehrer auch immer wieder von ihnen mehr, als sie sich selber zutrauen.
Zuerst.
At first.
Anders lernen. Preisgekrönte Schulen. Eine Sendung von Mirko Smiljanic.
Europaschule Bornheim bei Bonn, ein unkonventionell eingerichtetes Klassenzimmer. Links eine kleine Sitzgruppe, in der es sich an diesem Mittwochmittag zwei Jungen und ein Mädchen bequem gemacht haben. Im rechten Bereich stehen im Viereck zusammengeschobene Tische, drumherum sitzen Schülerinnen und Schüler und lernen. Nichts Besonderes, mag mancher denken, aber das stimmt nicht. Die Rolle der Lehrer übernehmen ältere Schüler. Schülercoaching heißt das Konzept, abgekürzt SAMS.
Schüler arbeiten mit Schülern,
erklärt Philipp Michel, Lehrer für Sonderpädagogik und Initiator des Projektes.
Also die Oberstufenschüler empfangen hier die Schüler der Sek 1 und helfen denen beim Lernen, geben denen die Möglichkeiten, über gewisse Themen zu reden, wo die Lehrer keine Zeit zu haben, Auszeiten zu geben, Konzentrationsübungen zu machen. Aber natürlich auch soziale Beziehungen, die sehr wichtig sind. Die Großen übernehmen Verantwortung für die Kleinen und die Kleinen haben einen Ansprechpartner über private Dinge.
Und zwar während der regulären Schulzeit, aber in Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer. Die Initiative für einen Besuch im SAMS-Raum geht dabei häufig vom Schüler aus.
Er sagt, ich brauche eine Auszeit, ich hatte gerade eine Rauferei auf dem Schulhof und kann mich nicht konzentrieren. Bevor ich den Unterricht störe, gehe ich in den SAMS-Raum, kann darüber sprechen. Ich komme im Unterrichtsstoff nicht mehr nach, da bekomme ich Unterstützung, kann dann wieder zurückgehen. Wenn der Lehrer das für sinnvoll erachtet und nicht einfach als Ausrede für eine Entspannungssituation, kann der Kleine dann hier hinkommen mit einer Eintrittskarte, wo drauf steht, was er zu tun hat.
Ich bin 12 Jahre alt.
Er ist hier, damit er in Ruhe seine Aufgaben schaffen kann und nicht von anderen Mitschülern oder durch die Lautstärke im Klassenraum, denke ich mal, gestört werden kann und sich hier besser konzentrieren kann.
Sein Lehrer ist heute 18 Jahre alt und steht kurz vor dem Abitur. Geübt werden alle Fächer, von deutscher Grammatik über Bruch- und Prozentrechnen bis hin zum Pauken englischer Vokabeln.
Als nächstes.
Next.
Die Aufsichtspflicht ist dadurch gewährt, dass sie jederzeit eine Lehrkraft holen können. In dem Raum sind sie aber ganz alleine und verantwortlich für die Kleinen. Und die Kleinen haben einen Rückzugsort, wo sie in Ruhe Unterstützung bekommen, darüber sprechen können. Und das ist eine andere Beziehung und viel mehr Zeit und Ruhe, als es zwischen Lehrern und Schülern im Alltag so möglich ist.
Ohne.
Without.
Zuerst.
At first.
Schülerarbeiten mit Schülern ist fester Bestandteil des Schulalltags. Und für die Jury des Deutschen Schulpreises war SAMS mitentscheidend, die Europaschule Bornheim in die Liste der Zweitplatzierten aufzunehmen. Dem Lernen Flügel verleihen. Unter diesem Motto steht Deutschlands renommiertester Schulpreis, den die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehoff-Stiftung 2006 ins Leben gerufen haben. Zu einer Zeit also, als die internationalen PISA-Vergleichsstudien Deutschland eher auf den mittleren bis hinteren Plätzen sahen. Die Wochenzeitung Die Zeit titelte zum Resultat der 2006er Studie kurz und knapp: Leistungen Mittelmaß, Chancengleichheit schlecht. Das muss besser werden, forderten die Organisatoren des Deutschen Schulpreises, und es geht ja auch besser. Viele Schulen in Deutschland begeistern Schülerinnen und Schüler fürs Lernen, betonen sie. Sie setzen Kreativität frei, lassen Lust an Leistung entstehen, stärken Lebensfreude und Lebensmut und erziehen zu Fairness und Verantwortung. Solche Schulen, so der Grundgedanke des Wettbewerbs, brauchen öffentliche Anerkennung, eben den Schulpreis, den bisher Angela Merkel jedes Jahr persönlich überreicht hat. Vor der Feierstunde steht natürlich das Auswahlverfahren. Wie das funktioniert, erklären die Robert Bosch und die Heidehoff Stiftung in einem Videoclip.
Ja, es ist kurz nach 8 und in wenigen Minuten beginnt hier der Workshop zur Vorjury. Und eins müssen wir gleich vorab klären. Ich trage hier zwar die Bewerbungsunterlagen von 90 Schulen, aber auf keinen Fall die Verantwortung.
Die Vorjury ist sozusagen der erste Schritt, wo aufgrund der Bewerbungen eine Vorauswahl getroffen wird. Und die Jury entscheidet ja dann letztlich, welche Schulen jetzt besucht werden und sozusagen in den engeren Kreis der Bewerber aufgenommen werden.
Wir brauchen diesen Diskurs. Wir haben sehr unterschiedliche Perspektiven, teilweise aus der Bildungspolitik, teilweise aus der Wissenschaft, aus einer sehr guten Praxis und müssen diese Perspektiven erstmal zueinander bringen.
Erläutern Mitglieder der Vorjury. Die in diesem Kreis ausgewählten Schulen nimmt anschließend eine 11-köpfige Jury unter die Lupe. Auf einer zweiten Sitzung schließlich einigt sich dieses Gremium auf 6 Preisträger, die Siegerschule und 5 zweite Plätze. Die Siegerschule bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro, alle anderen jeweils 25.000 Euro. Schulen, die es bis zur Nominierung geschafft haben, erhalten Anerkennungspreise von je 5.000 Euro. 2017 hat die berufsbildende Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln den ersten Platz belegt. Gefolgt von der Grundschule Borchshöhe in Bremen, der Waldparkschule in Heidelberg, der Europaschule Bornheim, dem Gymnasium Kirchheim bei München und der Deutschen Schule in Rio de Janeiro. Wer verstehen will, was diese Schulen anders und besser machen, muss die Kriterien kennen, nach denen die Jury Deutschlands Top-Schulen bewertet.
Insgesamt haben wir 6 Qualitätsbereiche, nach denen die Schulen bewertet werden. Denn es reicht nicht, wenn ich nur beispielsweise erfolgreichen Unterricht mache, sondern ich muss genauso auch in den anderen Bereichen zeigen, dass ich exzellent bin.
Professor Michael Schratz, Erziehungswissenschaftler an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises. Zu den 6 Qualitätsbereichen zählt zunächst einmal Leistung. Siegerschulen müssen im Leistungsvergleich mit anderen Schulen des gleichen Typs überdurchschnittlich gut abschneiden.
Wir haben allerdings einen sehr breiten Leistungsbegriff. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um Ergebnisse in den Klassenarbeiten und Tests, sondern es zählt genauso auch musische Präsentationen. Es geht um Sportwettkämpfe, wenn Sie teilnehmen an Wettbewerben wie Känguru oder Mathematik-Olympiaden und Ähnliches.
Der zweite Qualitätsbereich ist der Umgang mit Vielfalt. Wie integriert eine Schule zum Beispiel unterschiedliche Religionen, Schüler unterschiedlicher Nationen, behinderte Kinder und Jugendliche, Flüchtlinge mit teilweise unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Voraussetzungen?
Der dritte Bereich, das ist natürlich die Unterrichtsqualität. Das ist sozusagen das Herzstück dessen, was Schule ausmacht. Denn dort müssen die Lehrerinnen und Lehrer und wer alles dazu beiträgt, zeigen, dass sie tatsächlich auch innovativen Unterricht machen und es schaffen, alle zu erreichen, zu fördern und an ihr Ziel zu bringen, möglicherweise sogar über dieses Ziel hinaus.
Der vierte Qualitätsbereich des Deutschen Schulpreises ist der Umgang mit Verantwortung. Nur wenn Schulen Räume schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler lernen, Verantwortung für sich und für Mitschüler zu übernehmen, können sie im späteren Leben Verantwortung etwa für gesellschaftliche Vorgänge übernehmen. Reine Vermittlung von Wissen reicht nicht.
Dann zählt natürlich auch Schulklima, der Umgang mit den Partnern in der Schule und alles, was so im Umfeld relevant ist, eine große Rolle. Da zählen natürlich auch die Eltern dazu. Das heißt, Schule ist ja nicht eine Insel, sondern sollte sich immer auch nach außen das Umfeld öffnen. Und schlussendlich noch ist der 6. Bereich die Schulentwicklung. Das heißt, hat die Schule überhaupt die Fähigkeit und das Potenzial, eine lernende Organisation zu sein? Das heißt, immer wieder sich zu erneuern.
6 Kriterien entscheiden über die Preiswürdigkeit einer Schule. Leistung, Umgang mit der Vielfalt, die Qualität des Unterrichts, das Schulklima, die Einbindung der Eltern und die Fähigkeit der Schule, selbst zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ein Kriterienkatalog, der es in sich hat und den nur wenige Schulen erfüllen. Die Europaschule Bornheim bei Bonn zählt dazu. Christoph Becker, Leiter der Europaschule Bornheim, hat ein erstaunlich großes Büro. Hinten links steht ein Schreibtisch, davor ein Konferenztisch. Für Elterngespräche gibt es rechts neben dem Eingang noch eine kleine Sitzgruppe. Funktional ist der Raum eingerichtet, aber nicht unpersönlich. An den Wänden hängen Fotos von Männern und Frauen, denen der Bornheimer verliehen wurde, ein pädagogischer Ehrenpreis, nicht mit Geld dotiert, aber mit dem Versprechen verbunden, die Ideen der Preisträger im schulischen Alltag umzusetzen. Lord Yehudi Menuhin hat den Preis hier entgegengenommen, Rupert Neudeck, Astrid Lindgren, André Heller und viele andere.
Wir haben 1450 Schülerinnen und Schüler, ungefähr 154 Lehrerinnen und Lehrer, inklusive der Lehramtsanwärter, Sonderpädagoginnen, Schulbegleiter, Sekretärinnen und Hausmeister kommen noch hinzu. Wir haben Schülerinnen und Schüler vom Jahrgang 5 bis zur Q2, früher Jahrgangsstufe 13. In der gymnasialen Oberstufe, hier in der Europaschule, können alle Abschlüsse erreicht werden, die eine allgemeinbildende Schule in Nordrhein-Westfalen vergeben kann. Das heißt, sämtliche mittleren Schulabschlüsse, Hauptschulabschluss nach 9, Hauptschulabschluss nach 10, Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk, Fachhochschulreife schulischer Teil in der gymnasialen Oberstufe, Abitur nach 8 Jahren, Abitur nach 9 Jahren und die, weil wir eine inklusive Schule sind, die sonderpädagogischen Abschlüsse der verschiedenen Fachrichtungen.
Die Schule stammt aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Viel Glas, viel Licht, geschmackvoll eingerichtete Räume und Flure. Die Atmosphäre im Gebäude ist gelöst, keine Aggressivität und Hektik, kein Vandalismus, den so viele Schulen beklagen. Warum ist das so? Was ist das Besondere an der Europaschule Bornheim?
Da gibt es eine ganze Menge Dinge, aber wenn ich es in einen Satz packen müsste, dann meine ich, es ist der Geist, den unsere Schulgemeinschaft lebt. Das finden Sie gleich, wenn Sie zu uns ins Gebäude reinkommen, auf einer Glastafel. Dort stehen 2 Sätze, die hier über allem stehen. Jeder Mensch ist einzigartig und verdient unser Vertrauen. Kein Mensch darf gedemütigt werden.
Das Grundgesetz der Europaschule Bornheim, dem sich alle unterordnen. Vom Schulleiter bis zum Hausmeister, von den Schülern bis zu den Eltern. Kein Mensch darf gedemütigt werden. Was hätten heute Erwachsene dafür gegeben, in einer solchen Atmosphäre zu lernen? Kein Mobbing, keine Gewalt. Das umzusetzen hört sich im ersten Moment einfach an, ist es aber nicht. Es erfordert, so Becker, ständige Wachsamkeit. Bleibt noch die Frage an Christoph Becker, was der Appendix Europa an seiner Schule bedeutet.
Das heißt, dass bei uns der europäische Gedanke Bestandteil aller Fächer ist. Wir sind eine zertifizierte Europaschule. Das Land Nordrhein-Westfalen vergibt diese Zertifizierung. Daraus leitet sich für uns sehr viel ab. Natürlich ein erweitertes Sprachenangebot. Das heißt, jede Schülerin, jeder Schüler kann 4 Sprachen lernen. Aber auch die Auseinandersetzung mit dem, was Europa eigentlich bedeutet, dass es nämlich mehr ist als eine Währungsgemeinschaft oder eine Wirtschaftsunion. Ich mache ein konkretes Beispiel. Unser Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe steht für uns in direktem Zusammenhang mit unserem Profil als Europaschule. Denn im Vertrag von Lissabon ist festgeschrieben, dass alle Menschen ein Recht auf Würde haben, nicht nur die, die in Europa leben.
Natürlich ist der Brexit ein heiß diskutiertes Thema. Fast alle bedauern das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. Finden die Briten nicht doch noch einen Exit aus dem Brexit? Hat diese weltpolitische Entscheidung möglicherweise sogar Einfluss auf die Europaschule Bornheim? Im Foyer hängen die Fahnen aller EU-Staaten, muss der Union Jack, die britische Flagge, tatsächlich demnächst eingeholt werden? Rundgang durch die Schule mit Johanne Hecht, 18 Jahre alt und Mitglied im Schulsprecherteam. Natürlich ist sie stolz, dass ihre Schule den Deutschen Schulpreis bekommen hat. Etwas anderes ist ihr aber ebenfalls wichtig. Sie führt durch einen Flur Richtung Foyer und zeigt auf ein kleines Schild.
Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage steht da drauf. Das ist nämlich aus Initiative der SV geschehen. Wir haben da Unterschriften für gesammelt, um eben diese Auszeichnung zu bekommen und haben dann eben auch die Ehrung organisiert und haben auch die Frau Christel Neudeck, die Ehefrau von Rupert Neudeck, dann als Patin gewonnen und haben das eben organisiert und da uns dafür eingesetzt, dass die Schule noch eine weitere Auszeichnung bekommt.
Eine Auszeichnung, die die Schüler in Eigenregie sich überlegt, beantragt und organisiert haben. Oder allgemeiner ausgedrückt, an der Europaschule Bornheim haben Schüler Freiräume. Sie können mitbestimmen, sie identifizieren sich mit der Schule, sie gehen, die meisten zumindest, gerne in die Schule. Das sei Grundvoraussetzung für ein selbstständiges Lernen.
Jetzt gehen wir hier gerade durch den Eingangsbereich Richtung Oase. Die Oase ist so der Aufenthaltsraum für die Oberstufe. Und was Sie hier gerade sehen, ist unser Fototermin. Der Schulfotograf ist da. Und jetzt werden hier gerade Klassenfotos gemacht. Jeder Schüler kriegt dann auch ein Einzelfoto und so weiter. Die kann man dann hier auch erwerben. Und die werden dann auch auf den Schülerausweis gedruckt.
Unter stilisierten Palmen stehen Tische, an denen einige Schüler arbeiten.
In der Oberstufe ist es ja so, wir haben keinen Vertretungsunterricht. Wenn Lehrer krank sind, haben wir freie Stunden und haben dann meistens eben Aufgaben, die wir zu erledigen haben, wenn Unterricht entfällt. Und das für die Schüler, die dann irgendwie nicht nach Hause fahren können oder die gerne hier bleiben würden, haben wir hier so einen Aufenthaltsraum mit Tischen und Stühlen, wo die Schüler dann arbeiten können. Eigentlich ist es hier auch leiser drin, aber bei einem Fototermin ist hier immer große Aufregung deswegen. Aber hier kann man eigentlich sehr gut arbeiten.
Drei Schülerinnen sitzen vor Büchern und Aktenordnern.
Bei uns ist gerade der Lehrer nicht da, weil er auf einer Fahrt ist.
Erklärt eine Schülerin, die kurz vor dem Abitur steht.
Es geht um Mehrsprachigkeit. Da sollen wir jetzt einen Text lesen. Genau. Also hier stehen jetzt zum Beispiel, wir sollen uns 10 Fragen ausdenken zum Text. Und die dann nachher, glaube ich, in der Klasse dann einander stellen. Und ja, irgendwie, dass wir den Inhalt dann verstehen.
Beim Stichwort Deutscher Schulpreis leuchten die Augen der Schülerinnen. Wer ihn verliehen bekommt, hat vieles richtig gemacht. Was ist für Sie das Besondere an der Europaschule Bornheim?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das gemeinsame Arbeiten hier.
Es gibt ziemlich viele Angebote. Man kann sich viel so auswählen, ob man jetzt bilingual macht. Und jetzt in den Projektkursen kann man sich einfach auswählen, was die Interessen von einem sind.
Das Preisgeld für die Zweitplatzierten des Deutschen Schulpreises beträgt 25.000 Euro. Was mit dem Geld geschehen soll, steht noch nicht fest. Direktor Christoph Becker kennt aber schon Vorschläge, die ziemlich sicher nicht umgesetzt werden.
Ich mache ein Beispiel für einen Vorschlag, der, glaube ich, bei Schülern sehr beliebt ist, für den ich wenig Hoffnung habe. Die Schüler haben sich Süßigkeitenautomaten für jeden Flur gewünscht. Ich fürchte, dass man dafür nur schwer eine Mehrheit finden wird.
In diesem Punkt ist die Waldparkschule in Heidelberg schon weiter, aber von vorne. Auch die Waldparkschule hat den Wettbewerb des Deutschen Schulpreises als Zweitplatzierte gewonnen. Verglichen mit der Europaschule Bornheim hatte sie aber ungünstige Bedingungen. Folgende Episode verdeutlicht das. Bei der Fahrt im Taxi zur Schule, die ein paar Kilometer außerhalb des Stadtzentrums liegt, erkundigte sich der Fahrer nach dem Grund des Besuchs. Beim Stichwort Deutscher Schulpreis schnitt er eine Grimasse. Davon habe er gehört, aber mal ehrlich, warum bekommt gerade diese Schule einen so hochkarätigen Preis, wo es doch so viele andere tolle Schulen gibt? Er möchte auf keinen Fall da oben tot überm Zaun hängen.
Die Waldparkschule in Heidelberg hatte eigentlich einen eher schlechten Ruf aufgrund der besonderen Lage. Es ist eine sogenannte Brennpunktschule in der Region, war sie bekannt. Und sie hat es in den letzten Jahren geschafft, tatsächlich um 110% die Schülerzahl zu steigern.
Michael Schratz, Erziehungswissenschaftler und Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises. Leider haben noch nicht alle Heidelberger den dramatischen Wandel der Waldparkschule registriert.
Das heißt, Sie haben jetzt nicht nur diese Schülerinnen und Schüler, die aus diesen Bereichen, die sozioökonomisch benachteiligt sind, kommen, sondern ein Viertel der Schüler kommt eigentlich aus anderen Bezirken, weil die Eltern sagen, diese Schule ist so gut, hat fast schon Magnetcharakter und zieht die Schüler an, sodass wir jetzt sogar hochbegabte Schülerinnen und Schüler dort haben.
Ein wichtiges Merkmal der Waldparkschule ist ihre Heterogenität. Deutsche und Migranten lernen gemeinsam, einige sprechen perfekt Deutsch, andere arbeiten noch dran, Christen sitzen neben Muslimen, hochbegabte Kinder besuchen die Schule, aber auch Schüler mit Förderbedarf. Und alle Lehrer setzen sich für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen ein. Das sei preiswürdig, entschied die Jury des Deutschen Schulpreises.
Die Waldparkschule ist eine Schule, die eben sehr idyllisch am Waldrand liegt, außerhalb des Stadtkerns von Heidelberg, so ein bisschen randständig. Wir sind eine Gemeinschaftsschule mit 413 Schülern. Wir haben von Klasse 1 bis 10 alle Kinder hier in einem Haus und verstehen uns auch als Schule von Jahrgang 1 bis 10 und 3 teilen nicht in Primarstufe und Sekundarstufe. Und ich glaube, eine Besonderheit ist, dass die Schüler ab Klasse 3 bei uns immer auch einen Lehrer als Coach zugewiesen haben, der immer individuell mit den Kindern den Leistungsstand bespricht und schaut, was muss in Zukunft besser laufen. Und die Schüler können ab Klasse 5 selber auf ihren individuellen Niveaustufen arbeiten. Es gibt kein Sitzenbleiben und es gibt bis Ende Klasse 8 auch keine Noten.
Thilo Engelhardt, Leiter der Waldparkschule Heidelberg.
Es gibt die Möglichkeit, dass bei uns die Kinder auf ihrem individuellen Niveau arbeiten. Das heißt, wenn jemand in Mathematik auf dem Gymnasialniveau arbeiten kann, in Deutsch aber nur das Realschulniveau schafft, dann ist ihm das bei uns möglich. Und erst mit dem Beratungsverfahren in Klasse 8 wird dann festgelegt, was für einen Abschluss der Schüler anstrebt. Von daher hat er bis dahin die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Ziel ist es, die Stärken der Schüler rauszukitzeln und sie diese Stärken erleben zu lassen. Denn wenn Schüler in der Lage sind, sich mit ihren Stärken auseinanderzusetzen, dann haben sie auch eine andere Motivation, an ihre Schwächen ranzugehen.
Ein Weg sei, Schüler zu loben und zu fördern, wo immer es geht. Zum Beispiel bei der Vergabe von Sieger- und Ehrenurkunden der Bundesjugendspiele.
So, jetzt müssen wir mal schauen, ob alle Klassen da sind. Die Einser sind da, die Zweier auch, richtig? 3a, 3b und die Vierer habe ich auch schon vernommen.
Eng an eng sitzen die 6- bis 10-Jährigen auf einer Treppe und schauen ihren Sportlehrer erwartungsvoll an.
Wir beginnen mit der zweiten Klasse aus der Klasse 2a. Haben es 3 geschafft, so eine Urkunde zu bekommen, unterzeichnet von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Als was Höheres gibt es nicht mehr in unserem Lande. 578 Punkte. Und damit eine Ehrenurkunde hat bekommen unser Christian Schneider. Christian, zu mir.
578 Punkte sind gut, aber es geht noch besser.
740 Punkte, Jamie Evans.
Ein großer Spaß für die Kinder, die stolz ihre Urkunden in Händen halten. Individuelles Fördern und Lernen, so lautet das Grundkonzept der Waldparkschule. Das gilt für den Sport wie für alle anderen Fächer. Damit jeder Schüler auch wirklich in seinem Leistungsniveau lernt, werden die Tests in 3 Niveaustufen geschrieben.
Die Schüler können selber festlegen, wenn sie den Test schreiben. Also das Argument, ich habe vergessen zu lernen, zählt nicht. Dann schreibe ich es halt einen Tag später. Da es keine Noten gibt, geht es auch nicht um Abschreiben, weil die Schüler merken, große Pause, weil die Schüler merken, dass es entscheidend ist, eine Kompetenz zu gewinnen und etwas auch tatsächlich zu können. Im Umkehrschluss ist es so, dass wenn jemand bei uns einen Test nicht bestanden hat, dass er nicht ins nächste Thema wechseln darf. Im herkömmlichen Schulsystem schreiben sie eine 5,5 in Geometrie und dann atmen sie durch, weil nächste Woche kommt dann Bruchrechnen dran und das ist unsinnig.
Wichtiger sei, geduldig und mit individueller Förderung auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen. Dazu hat die Waldparkschule spezielle Klassen eingerichtet. Dort kann man alleine an Aufgaben arbeiten, die noch Schwierigkeiten bereiten.
Die Schüler haben ein Lerntagebuch, wo sie sich reinschreiben, welche Aufgaben sie bearbeiten. Und in dieser Zeit können sie frei auswählen, was sie machen. Und wir erwarten, dass sie in der Zeit einfach ihr Bestes geben. Also es ist durchaus so, dass wenn jemand in der Zeit nicht arbeitet, dass wir dann noch sagen, okay, dann geben wir dir nochmal ein extra Zeitfenster, um nachzuarbeiten.
Die 13-jährige Victoria etwa lernt an diesem Vormittag die Feinheiten der deutschen Grammatik.
Also hier haben wir ein Lernpaket von Deutsch. Und da gibt es immer verschiedene Stationen, die die Lehrerin uns einbringt sozusagen. Und ich bin gerade bei Station 10 und ja. Mit Dativ und Akkusativ.
Gar nicht so einfach. Bei größeren Problemen hilft aber auch eine Lehrerin oder ein Lehrer. Einen solchen privaten Coach hat übrigens jeder Schüler der Waldparkschule. Mit ihm oder ihr kann über alles gesprochen werden.
Zum Beispiel über Probleme oder wenn man irgendwie nicht weiterkommt, was man dagegen tun kann. Zum Beispiel, wenn man bei irgendeinem Lernpaket bei einer Aufgabe hängt oder was man tun kann, um sich besser zu konzentrieren. Oder man plant die Woche zusammen. Ziele.
Sie haben auch im Lernbüro dort ihren eigenen Platz, arbeiten an ihren Aufgaben. Und durch dieses Coaching-System fordern die Lehrerinnen und Lehrer auch immer wieder von ihnen mehr, als sie sich selber zutrauen. Und wir wissen, dass das wichtig ist, weil sonst würden die Schüler sich eher auf einem mittleren Niveau einpendeln. Und das gibt ihnen wieder die Motivation, noch mehr zu tun, als sie das möglicherweise in anderen Schulen tun würde.
Bleibt noch eine Frage an den Leiter der Waldparkschule Heidelberg, Thilo Engelhardt. Ist das Preisgeld von 25.000 Euro schon verplant?
Momentan gibt es so ein paar Überlegungen, dass man sagt, wir schaffen einmal eine richtige Audioanlage für die Schule an, weil da haben wir praktisch gar nichts. Und zu jeder Schulfeier, zu jeder Begrüßung müssen wir irgendwie was zusammenstoppeln und das ist einfach ein bisschen schwierig.
Der Deutsche Schulpreis hat sich etabliert. Allerdings übernehmen die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehoff-Stiftung mit ihm auch eine große Verantwortung. Siegerschulen stehen schlagartig im Mittelpunkt der Bildungsdiskussion. Sie haben Vorbildcharakter, andere Schulen orientieren sich an ihnen. Dieser Effekt, so Jurysprecher Michael Schratz, sei erwünscht. Man möchte mit dem Preis nicht nur das Engagement einiger Schulen würdigen, man möchte auch die Entwicklung neuer Schulkonzepte vorantreiben. Da stellt sich die Frage, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte. Worauf achtet die Jury in 20 Jahren? Michael Schratz hat da klare Vorstellungen. Die Schule der Zukunft muss sich nach innen wie nach außen öffnen.
Nach innen heißt, dass wir nicht mehr Schüler in Klassenzimmern zusammenfassen können, sondern eher jahrgangsübergreifende Gruppen bilden. Denn die Unterschiede der Schülerinnen und Schüler, bereits wenn sie in die erste Klasse der Grundschule kommen, sind schon so unterschiedlich, dass sie nicht mehr mit einem gemeinsamen Lernkonzept überhaupt unterrichtbar sind. Das würde natürlich auch dazu führen, dass wir das Potenzial, das in den einzelnen jungen Menschen steckt, gar nicht entsprechend fördern könnte. Nach außen sieht diese Öffnung so aus, dass viel stärker auch in die Umgebung der Schule Einfluss genommen wird. Es sind heute schon Siegerschulen, die haben sich Land angekauft und bringen die Schüler dann eine gewisse Zeit lang wieder in die Natur hinaus, um zu zeigen, dass das, was sie im Klassenzimmer erleben und lernen, auch tatsächlich anwenden können.
Die Zahl der Bewerbungen des Deutschen Schulpreises steigt, damit aber auch die Zahl der Schulen, die keinen Preis bekommen. Vor dem Hintergrund der vielen Arbeit, die so eine Bewerbung erfordert, kann das misslich sein. Michael Schratz sieht das allerdings ganz anders.
Eine Bewerbung ist ja etwas, was auch einen hohen Motivationswert innerhalb der Schule hat. Und viele Schulen sagen, allein schon, dass wir uns beworben haben und die ganzen Daten zusammentragen mussten, die notwendig sind, um sich zu bewerben, hat uns schon sehr viel gebracht. Daher kann ich Schulen nur ermuntern, diesen Schulpreis zum Anlass zu nehmen, über sich selber nachzudenken, wie gut wir sind, woran erkennen wir das? Und dazu brauchen wir natürlich Daten und aufgrund dessen zu überlegen, wie können wir noch besser werden.